der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Professor Dr. Tobias Blask. Herzlich willkommen, Tobias.
Herzlichen Dank, Erik.
Das ist mir eine große Ehre. Heute der erste Professor hier. Wir kennen uns schon länger über Burkhard Funk. Professor Dr. Burkhard Funk.
Ehrlicherweise kennen wir uns sogar noch länger. Ich habe mich mal bei dir beworben, aber du wolltest mich nie einstellen.
Das war noch im Blumenladen.
Ja, ne? Genau. Ja,
das freut mich, weil aus dir ist ja doch was sehr Gescheites geworden. Das wäre bestimmt nicht so gut ausgegangen, wenn du bei mir im Blumenladen verändert.
Wer weiß,
Geschichte rückwärts gedreht. So, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist Unternehmer, du bist in der Wissenschaft und in der Lehre tätig. Du hast schon ein Unternehmen gegründet und zweifelsfrei ein ganz schlauer Kopf. Wir zwei wollen heute reden über das, was du besonders gut kannst oder wo du dich in den letzten Jahren massiv mit auseinandergesetzt hast. Und wir sprechen über das Thema Bidding. Bidding, die Mutter aller operativen Schritte in der Versteigerung. Mhm. Und als zweites Thema wollen wir über die Grenzen und Chancen von Automatisierung, Personalisierung und Segmentierung sprechen.
Genau.
Du hast gemeinsam mit Kommilitonen Adference gegründet. Das ist einer der schlaueren, aber auch späteren Gründungen im Bid-Management gewesen. Ihr habt, glaube ich, mit SEA angefangen und dann mit Amazon weitergemacht. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Wir haben 2014 die Firma aus der Uni ausgegründet. Zusammen zu fünft waren wir damals, vier wissenschaftliche Mitarbeiter, ein Prof. Und haben dann uns zunächst auf nur Bidding, nur Google spezialisiert, waren da, wie du korrekt gesagt hast, einer der späteren, die da gestartet sind, und haben das dann ausgeweitet auf weitere Dienstleistungen, beispielsweise Bidding für Amazon, was da jetzt gerade ein großes Thema ist, haben aber auch einen Preisvergleich mittlerweile, etc. Die Firma ist allerdings inzwischen übergegangen in den Besitz von About You.
Genau, das glaube ich kam vor einem halben Jahr oder einem Jahr schon über einen Ticker, dass About You euch gekauft hat. Ihr kriegt trotzdem oder vielleicht gerade auch deshalb immer noch Preise diverser Art. Aber erzähl mir noch mal einfach kurz zu dir. Du bist ja jetzt nicht mehr bei Adference, soweit ich verstanden habe. Du hast ja jetzt die Lager gewechselt und bist in der Forschung und der Lehre tätig.
Ja, das ist korrekt. Tatsächlich wird das immer so ein bisschen so wahrgenommen, als hätte das was miteinander zu tun gehabt. In Wirklichkeit sind da bloß zufällig zwei Sachen zusammengekommen, nämlich, dass ich die Professur oder den Ruf auf die Professur bekommen habe und bei Adference ausgestiegen bin und gleichzeitig tatsächlich der Kauf durch About You stattgefunden hat. In Wirklichkeit hatte ich das, war das vorher für mich schon ein Thema auf jeden Fall, und das eine wäre ohne das andere beides passiert.
Ja.
Und ehrlicherweise hat mich das sogar ein bisschen ins Wanken gebracht, als ich plötzlich irgendwie entdeckt habe, was die da für spannende Sachen jetzt mittlerweile machen, und bin dann aber dabei geblieben und habe dann die Professur angenommen. Genau, ein Stück zurück. Ich bin eigentlich Ökonom von Haus aus, habe sogar mal eine richtige Ausbildung gemacht zum Werbekaufmann in einer Verpackungsdesignagentur. Also kenne das ganz ehrliche, Geschäft in dem Bereich. Hab dann, wie gesagt, bin Ökonom von Haus aus, habe dann eine Weile lang selbstständig oder freiberuflich gearbeitet als Berater, habe ein paar eigene E-Commerce-Projekte gehabt und Online-Shops gehabt, bin dann zurückgegangen in die Wissenschaft, habe ans Institut für Wirtschaftsinformatik in Lüneburg, habe da so im Bereich datengetriebene Optimierungsmodelle in der Online-Werbung promoviert. Daraus ist dann auch eben unter anderem Adference entstanden mit den Kollegen zusammen, und da bin ich dann geblieben bis August diesen Jahres, also bin noch gar nicht so lange raus eigentlich, und habe jetzt eine Professur für Digital Advertising an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Was kann man denn da lernen?
Bei mir jetzt?
Ja.
Im Kern, also erstmal die HDM in Stuttgart ist eine Hochschule, die sowieso schon einen klaren Schwerpunkt in diesem Bereich hat. Ja, also die sind schon extrem gut aufgestellt, was das Thema Marketing, digitales Marketing etc. angeht. Und die haben sich durch meine Berufung oder durch dieses Aufstellen dieser Professur erhofft, dass das Ganze noch ein bisschen zahlengetriebener wird. Also das heißt, viele meiner Themen sind eben Digital-Marketing, datengetriebenes Marketing, geht so ein bisschen auch in ein bisschen, na, dass der Marketer auch mal mit R gearbeitet hat und mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was im Maschinenraum passiert, aber auch so E-Business-Anteile etc. Also ganz spannendes Feld, in dem ich da bin.
Und das ist vermutlich von der Nachfrage von Studierenden als auch von potenziellen Arbeitgebern vermutlich ein hochattraktives Feld, oder?
Das ist tatsächlich, also die Hochschule und gerade der Master, in dem ich da bin, der Medienmanagement-Master, der ist extrem nachgefragt, ja, korrekt. Gleichzeitig bin ich dann noch in so einem Bachelor, der eine Werbungsspezifizierung, eine Spezialisierung hat, der ist auch sehr nachgefragt. Man hat da dadurch, dass sich da so viele bewerben und da nur die Guten hinkommen, tatsächlich auch viele sehr coole Studierende, mit denen man gut was machen kann. Und auf dem Arbeitsmarkt sind die natürlich auch gefragt, wobei die da in Stuttgart sowieso relativ wenig Probleme haben, irgendwie den Arbeitsmarkt da unterzukommen, egal was sie gemacht haben.
Ja, ich hoffe, dass da nicht nur Stuttgart studiert. Gut, wir wollen sprechen über Bidding. Automatisierung ist das große Dachthema, was wir heute haben wollen. Aber jetzt dein letzter privatwirtschaftlicher Schritt hat sich ja ganz stark mit Bidding auseinandergesetzt. Ich weiß noch, als wir damals über Bidding gesprochen haben oder so in den Anfängen von Netference, da gesagt, boah, Bidding, das ist ein Markt, der ist eigentlich schon ganz gut bedient. Da braucht eigentlich keiner mehr noch ein weiteres Tool. Das war so zu Zeiten, als es noch Efficient Frontier gab, also unabhängige Efficient Frontier gab, Kensho, Marin etc. Das war ja total falsch, was ich da vorher gesagt habe.
Ich glaube gar nicht, dass das im Kern jetzt erstmal falsch war. Ich glaube, wir waren einfach nur wahnsinnig naiv und bereit, uns eine ganze Weile lang auch selbst genug auszubeuten, dass wir da ein Stück Strecke gehen konnten. Und wir hatten halt zufällig was entwickelt, was wohl gut funktioniert hat in dem Fall. Also das ist schon, das war jetzt so retrospektiv, war das gar nicht so klar, dass das so wahnsinnig gut mal funktionieren würde irgendwann. Wir hatten da so einen Algorithmus, der vergleichsweise nerdig war. Die Uni hat gesagt, geht doch mal los und guckt mal, ob das einer haben möchte. Wollte keiner haben, weil wir am Ende lange Tabellen mit Conversion-Wahrscheinlichkeiten versucht haben, Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir gesagt, komm, einen Schritt noch, dann probieren wir mal aus, wie das eigentlich funktioniert. Und unser erster Test war dann in der Otto-Gruppe gegen seinerzeit Marine und wir waren besser, obwohl wir noch gar kein Tool eigentlich hatten. Und das hat uns dann eben genug Rückenwind gegeben, um zu sagen, komm, hier, wenn das jetzt hier funktioniert hat, dann rollen wir das doch mal ein bisschen aus und haben das dann immer weiter gemacht. Im Kern geht es ja beim Bidding auf diesen Third-Party-Plattformen oder auf diesen proprietären Plattformen wie Google, geht es ja darum, dass eigentlich fast alle, bis auf Google oder Amazon selbst, auf denselben Daten Entscheidungen treffen müssen. Oder zumindest mal ging das sehr lange so. Und da war halt schon die Frage, wie gut kannst du eigentlich rechnen und wie sehr konzentrierst du dich auf dieses Rechnen in dem, was du tust, schon relevant. Und wir waren halt neu und extrem fokussiert auf das Thema Rechnen und hatten noch gar nicht irgendwie den Rucksack voll mit Kundenwünschen, was man sonst noch alles machen könnte. Mhm. Und hatten dann doch tatsächlich einen Hebel, der gemacht hat, dass dieses Produkt, obwohl du sicherlich dich völlig unrecht hattest, dass das so ein alleinstehendes Bidding-Tool, dass man da auch andere Ideen hätte haben können zur Gründung, hatten das Glück, dass das gut funktioniert hat und läuft ja auch tatsächlich immer noch wahnsinnig gut.
Entschuldigung, mir fällt auch gerade auf, dass Bidding war ja gar nicht die erste Idee, sondern zuerst habt ihr ja mit Customer Journey Attributionsthemen irgendwie angefangen, oder?
Ja, damals, das war so zweigleisig. Wir hatten, Christian und ich hatten uns beschäftigt mit so Zeitreihenanalysen auf aggregierten Daten und Entscheidungsfindung da, also sprich das, woraus sich das Bidding am Ende entwickelt hat. Florian, der andere Mitgründer, hatte sich auf das Thema User Journey Analysen spezialisiert und im Kern haben wir die Gründung der Firma so querfinanziert über User Journey Analysen,
okay.
statt Venture Kapital aufzunehmen. Gut. Und haben das, also von daher, ja, das war somit das Erste und darauf basierend haben wir dann eigentlich das Produkt entwickelt.
Wenn du einem dritten Unbeteiligten erklären musst, warum Bidding, vielleicht jemand, der sich schon für Marketing oder Digital-Marketing-Prozesse interessiert, aber wie erklärst du dem, warum Bidding so zentral wichtig ist oder vielleicht auch, wo die Grenzen der Bedeutung sind?
Ja, am Ende des Tages geht es ja tatsächlich darum, dass ich die Entscheidung treffe, zu welchem Preis ich eine Impression, einen Klick oder was auch immer kaufen möchte. Das sind ja die zwei zentralen Größen, um die geboten wird. Und das ist dann
also eine Ad-Impression zum Beispiel im Display-Advertising und dann einen Klick zum Beispiel für eine Keyword-Kombination oder ein Keyword zum Beispiel in der Suchmaschine oder bei Amazon.
Ja, korrekt. Etwas verdichtet. Mhm. Also ich biete natürlich auf die Position und daraus resultiert am Ende der Klick. Mhm. Aber am Ende entscheide ich, zu welchem Preis möchte ich Impressionen oder Klicks einkaufen. Mhm. Und das ist natürlich einer der großen Hebel, wenn ich Marketing mache. Mhm. Ja, weil selbst wenn ich mich da nur um eine Nuance verbessern kann, dann hat das in Summe, dadurch, dass ich so viele Entscheidungen am Stück treffe, also ich treffe eben nicht eine Entscheidung im Bidding, sondern ich treffe eine Million Entscheidungen im Bidding im Zweifelsfall. Wenn ich jede Entscheidung von einer Million Entscheidungen am Ende 10 Cent besser gestellt bin, als wenn ich sie nicht getroffen hätte, dann ist das, obwohl es die einzelne Entscheidung vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt, ist es dann in Summe dann eben doch ein großer Hebel für den Werbetreibenden, erfolgreich zu sein oder nicht. Und gerade in Zeiten, wo Wettbewerb extrem intensiv ist, und das ist ja mindestens mal im E-Commerce heute der Fall, ist die Frage, zu welchem Preis gelingt es mir eigentlich, Kunden zu akquirieren oder potenzielle Kunden zu akquirieren, zumindest mal ein erster relevanter Schritt. Hinten kommen noch viele weitere relevante Schritte, aber Bidding ist an der Stelle weiterhin hochrelevant, auch wenn sich dieser Markt natürlich total verändert hat.
Okay, nennen wir noch mal weitere Schritte, die im Hintergrund passieren. Also was sind die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Bidding oder was unterscheidet den erfolgreich biddenden Advertiser von dem weniger erfolgreich biddenden Advertiser?
Also im Kern jetzt mal bezogen auf diese geschlossenen Systeme jetzt an der Stelle, also Google, Amazon, Facebook, wo ich wenig Möglichkeiten habe, Third-Party-Informationen in die einzelne Entscheidung reinzubringen, ist es sicherlich die Frage, die Qualität meiner Mathematik ist sicherlich ein Hebel. Das heißt, wie gut bin ich eigentlich in der Lage, Berechnungen anzustellen auf Basis der gleichen Daten, die auch all den anderen vorliegen? Ich will ja nur einen komparativen Vorteil haben. Ich habe ja nie einen absoluten Vorteil oder ich bin nie hundertprozentig richtig. Es geht nur darum, dass ich besser bin als die anderen. Mhm. Ja. Der Teil, der ist, glaube ich, weitestgehend auch abgearbeitet. Ja? Also das heißt, da kann man methodisch zwar besser sein, aber das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr der Mega-Hebel. Die Frage ist heute, wie gelingt es mir, weitere Informationen als Vorteil in diese Entscheidung reinzubringen? Das heißt, weiß ich vielleicht über einen bestimmten Markt und sehr kleine Segmente von diesem Markt, die ich auch ins Bidding übersetzen kann, irgendwas, was mein Wettbewerber nicht weiß. Nehmen wir das Beispiel Fashion beispielsweise. Bin ich jetzt schlauer als jemand anders, was Saisonalitäten anbelangt? Bin ich jetzt schlauer als jemand anders, was bestimmte Trends angeht? Bin ich vielleicht auch besonders schlau darin, eine Verknüpfung der Daten herzustellen zwischen meinem Lagerbestand und meinem AdWords-Account oder meinem Amazon AMS-Account? Wobei da ist es natürlicherweise vorhanden, aber in Google ist es halt eben nicht natürlicherweise vorhanden. Weil wenn man sich Werbetreibende anguckt, sieht man immer noch extrem viele, die bieten auf Sachen, die sie vielleicht gar nicht mehr im Lager haben. Die bieten auf Sachen, die sie vielleicht auch ohne Bidding verkaufen würden. Ja, also das heißt, wenn ich mir so ein Produkt-Lifecycle angucke, ist ja immer die Frage, wo muss ich eigentlich noch pushen und wo nicht? Und es gibt genügend Accounts in Google, die laufen einfach so durch. Mhm. Ja, und es ist, glaube ich, die Intelligenz liegt heute in weiten Teilen in diesen Details, in diesen Marktkenntnissen, in dieser Schlauheit, was das Thema zusätzliche Informationen angeht.
Tatsächlich. Und das hast du ja auch explizit auch gerade für die Situation der eigentlich geschlossenen Auktion. Ja. Ne? Also das sind ja, also die keine weiteren Drittdaten zur Verfügung stellen, sondern nur die First-Party-Data des Advertisers vermutlich erst ex post irgendwie dazu korrelieren lassen. Weil du weißt, doch, nee, stimmt gar nicht. Du kannst auch manche Sachen, die Beispiele, die du gerade genannt hast, dass ich nur für Artikel biete, die ich auch lagerfähig, also lieferfähig habe. Das ist eine Information, die habe ich ja in Echtzeit zur Verfügung.
Die habe ich in Echtzeit zur Verfügung und die habe ich in Google Shopping beispielsweise, kann ich die auch verwenden, aber in den Textanzeigen an der Stelle vielleicht eben auch nicht.
Ja. Und Saisonalitäten kann ich im Grunde auch aufgrund von Analysen der Vergangenheit
irgendwie. Ja, korrekt. Oder ich habe halt vielleicht Einblicke in Lieferantenbeziehungen. Ich weiß vielleicht, was nächste Woche besonders gut laufen wird oder ich weiß, dass ich der Einzige bin, der diesen tollen Adidas-Sneaker hat, etc.
Also wir gehen beide Richtungen, ne? Wenn du wettbewerbsfähig bist, also weil du vielleicht der Einzige bist, der diesen Sneaker in unterschiedlichen Größen lieferfähig hat. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht gerade einen Engpass hast oder nicht komparativ.
Ja, exakt. Ist mein Preis ein guter Preis? Ist zum Beispiel ein Riesenhebel. Ja. Ja, der wird massiv unterschätzt in weiten Teilen. Es gab lange Zeit, als die Plattformen angefangen haben, ihre eigenen Biddings einzusetzen, die ja ohne Frage gut funktionieren. Da war einer der großen Erklärhebel, die jetzt beispielsweise Google zu den Advertisern getragen hat, an der Stelle war, wir haben eine immense Vielzahl an Informationen, die wir ins Bidding aufnehmen. Ja, also sitzt der gerade an der Alster und hat der heute Morgen ein Ei gefrühstückt. Ja, das sind Informationen, wo eine Plattform vielleicht sagt, habe ich, nehme ich ins Bidding rein und beeindruckt vielleicht auch den einen oder anderen, ist vielleicht aber gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie ist mein Preis ein guter Preis? Also diese eine Variable erschlägt einfach 1000 sinnlose andere Variablen. Da ist ganz viel Feenstaub tatsächlich auch auf der Vertriebsspur, was diese Auktionsverfahren und die Mechanismen, die darin arbeiten, angeht.
Da möchte ich gerne gleich noch tiefer einsteigen. Aber du sagtest gerade, also nicht alles, was ich gut messen kann und in eine Geburtsstrategie mit einfließen lassen kann, muss auch gleichzeitig so relevant sein für mein wirtschaftliches Ziel.
Absolut, korrekt.
Okay, das heißt, was sind dann die, könntest du das sagen, was die wesentlichen strukturellen Vor- oder Nachteile sind zwischen Third-Party-Tools, so wie ihr jetzt eins verkauft habt oder wie du eins in der Vergangenheit verkauft hast, und den proprietären Google, Facebook, ich weiß gar nicht, hat Amazon noch eigene Bidding-Tools, weiß ich gar nicht.
Also das würde mich jetzt überraschen, wenn sie nicht irgendwann mal eins hacken. Stand jetzt bieten sie das nicht an, meines Wissens nach. Mhm. Der zentrale Unterschied, also wenn man jetzt mal aus so einer Globalperspektive sich das Ganze anguckt, dann kann man natürlich hinterfragen, wie schlau ist das eigentlich am Ende, dass der Marktplatzanbieter die Optimierung für mich als Marktplatzteilnehmer übernimmt.
Insbesondere, weil das ja nicht exklusiv nur für mich macht.
Ja, genau, korrekt. Der hat auch ganz andere Entscheidungsprobleme am Ende zu treffen. Und auch ohne da Böses irgendwie zu unterstellen irgendwie an der Stelle, aber es kann ja auch mit rationalem Handeln zu tun haben, wenn man dann auch eine gewisse Eigenoptimierung betreibt. Und das wäre jetzt ja auch nichts Neues im Digitalumfeld. Und von daher.
Sag mal ein Beispiel für Eigenoptimierung. Ich glaube, jeder kann sich was uns da vorstellen.
Also ohne dass ich jetzt sage, dass das
jemand passiert. Matchtypes zum Beispiel. Matchtypes. Ich finde die Empfehlung für Matchtypes im Allgemeinen. Ne?
Ja.
Ich habe selten erlebt, dass sie zu eng vorgeschlagen wurden.
Ja, korrekt. Nein, absolut. Also der Marktplatzanbieter hat natürlich ein großes Interesse daran, dass auf der einzelnen Auktion möglichst viele mitbieten. Das ist das, wo du gerade drauf anspielst. Und da ist es natürlich immer hilfreich, wenn alle broad eingebucht haben. Da besteht bei ihm dann natürlich viel Entscheidungsfreiraum, wer jetzt genau relevant ausgespielt werden soll. Und da reicht es ja tatsächlich schon, wenn er genug unterfüttert, einfach nur um bei der Zweitpartie, dann muss ja gar nicht der potenzielle Gewinner der Auktion sein. Es reicht ja, wenn man genügend folgende Bieter mit in die Auktion nimmt, um zumindest mal den tatsächlichen Klickpreis des schlussendlichen Gewinners in der Zweitpreisauktion tatsächlich höher werden zu lassen, als er eigentlich sein müsste vielleicht in dem
Fall. Also seine Produktivität, also aus der Publisher-Sicht, also der gierigen Plattform, die Produktivität seiner für jeden Keyword-Klick in Summe dann höher wird. Ne?
Ja, korrekt, genau. Bei den gleichen Geboten. Also da muss ja der Gewinner der Auktion noch nicht mal was an seinem Gebot verändern. Wenn ich einfach was an den nachgerankten Geboten verändere, dann wirkt sich das ja schon auf den tatsächlichen Klickpreis aus am Ende des Tages. Plus gleichzeitig, es gibt man hat einfach ein Interessengemenge, man kann es ja, glaube ich, ganz einfach zusammenfassen. Die Interessen sind einfach nicht dieselben, die ich als einzelner Werbetreibender habe und die Plattform hat. Ich glaube, das Kerninteresse der Plattform ist am Ende des Tages ja, dass alle Werbetreibenden so glücklich sind mit dem, was ich tue, dass sie immer wieder kommen. Aber ich habe ja überhaupt gar kein wirtschaftliches Interesse daran, dass die glücklicher sind. Also ich habe ja kein Interesse an einer Advertiser-Rente, ja? Sondern ich möchte ja genau den Punkt treffen, wo sie genauso glücklich sind, dass sie bei mir das meistmögliche Geld ausgeben. Und dann gibt es zusätzliches Glück, das ich bei den Advertisern produzieren könnte. Das macht aber keinen Sinn, weil das würde zu Lasten meiner Rendite gehen. Aber wie gesagt, ohne dass ich wüsste, dass das jemals passiert sei oder wird. Aber es wäre auf jeden Fall nicht irrational, so zu handeln.
Ja, weil nochmal der ökonomische Sache, da muss ich jetzt kein Professor für sein, um mir zu überlegen, dass alle diese Plattformen Ergebnis- und Wachstumsziele haben. Und es gibt jetzt nicht unendlich viele Varianten, um aus so einer Versteigerung irgendwie das Maximale irgendwie rauszukitzeln.
So, wir waren ja gestartet, wo ist denn der zentrale Unterschied zwischen so einem proprietären Bidding einer Plattform und dem eines Third-Party-Tools? Das ist jetzt quasi sehr aus 30.000 Fuß Flughöhe mal drauf geguckt. Und aber auch im Detail ist natürlich die Frage, die sind sicherlich mittlerweile sehr gut in der operativen, im operativen Bidding, das zweifelt ja auch überhaupt keiner an. Wenn ich aber vielleicht zusätzliche Informationen habe, wie die ich gerade genannt habe, zum Markt, ja, oder zu meinen Produkten oder zu meiner Lieferfähigkeit, zu meinen Preisen, zu irgendwas, was morgen passiert. Mhm. Ja. Das heißt, also jedes Bidding ist ja immer reaktiv. Mhm. Also auch Third-Party-Bidding, das ich nicht zusätzlich schlau mache, ist am Ende des Tages reaktiv. Das heißt, ich beobachte irgendwas und basierend darauf treffe ich eine Entscheidung. Und zwischen diesem Beobachten und der Entscheidung liegt ja das Anfallen von Daten, die auf Basis von falschen Entscheidungen angefallen sind. Ja? Gleichzeitig gibt es diese Phase auch nach hinten raus wieder. Das heißt, irgendwann ist vielleicht mein super Angebot vorbei, dann muss irgendjemand wieder Daten sammeln, damit ich merke, dass das Angebot vorbei ist und die Gebote vielleicht wieder reduzieren etc. Wenn ich als Advertiser diese Information in Schlau schon vorliegen habe in meinen Daten, dann kann ich meinem eigenen Bidding, die natürlich viel einfacher mitgeben, als wie ich sie jetzt so einem sehr generischen, für alle Advertiser funktionierenden Bidding einer Plattform geben muss. Aber nichts ohne, die sind wirklich gut mittlerweile. Ich glaube, es gibt aber genügend Use Cases, in denen sie halt nicht die beste Lösung sind.
Die, wie schnittstellenfähig sind die Bidding-Tools der Plattform im Verhältnis zu den Third-Party-Tools? Siehst du da irgendwelche Einschränkungen? Mal außer so, mal so konzeptionelle Dinge wie, wenn ich schon irgendwie Smart-Bidding mache, also wenn ich schon meine eigene Attribuierung vornehme, dass es dann schwer ist, dann nochmal eine weitere draufzusetzen, oder zumindest das in meiner Welt wenig Sinn macht. Gibt es Schnittstellen-Einschränkungen?
Es ist natürlich für dich einfacher, einem Anbieter, mit dem du Kontakt hast und der zu dir, der deutlich weniger Kundenbeziehung hat vielleicht irgendwie als ein Google, dazu zu bringen, irgendwie eine Sonderlocke für dich zu bauen. Mhm. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass Google Sonderlocken baut für einzelne Advertiser, zumindest nicht für die 99,99% der Advertiser, die ich so kenne. Mhm. Von daher ist das schon, ist man da schon sicherlich schnittstellenfähiger, wenn man so ein Third-Party-Tool hat. Man hat aber eben auf der anderen Seite, wenn man jetzt, also der klare Nachteil so eines Third-Party-Tools ist eben tatsächlich die Häufigkeit, in der ich sinnvollerweise Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ja, also das heißt, so ein Google-Bidding funktioniert ja in nahezu Echtzeit, während ich als Third-Party-Tool im Kern einmal am Tag meine Gebote abgebe. Ich kann das auch häufiger tun, ich kann das beliebig häufig tun, es ist bloß nur nicht sinnvoll, weil ich halt eben bestimmte Daten nur tageweise zurückbekomme von Google und eigentlich meine Datengrundlage schlechter mache, wenn ich die Entscheidung häufiger treffe.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, also ich glaube dir das, ich muss da kurz drüber nachdenken, ob ich das auch intuitiv nachvollziehen kann. Gehört das mit zu den Feenstaub-Argumenten, Echtzeit Gebots?
Nee, das genau nicht, tatsächlich. Also das ist,
dann nenn mal ein Beispiel für Feenstaub.
Ein Beispiel für Feenstaub sind die 1658 Variablen, die angeblich ins Bidding eingezogen werden. Ausgedachte Zahl, aber einfach dahinter steckt so ein bisschen die Intuition, viel hilft viel. Mhm. Und das ist halt eben in der Statistik überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja, egal wie schlau Machine Learning, Artificial Intelligence und was ich den Leuten alles noch erzähle, es gibt einfach unglaublich viele sinnlose Variablen, die mich nicht schlauer machen. Und die fliegen sowieso im Filtering am Anfang erstmal raus. Ja. Das heißt also, ich kann die reinpacken und ich kann sie dem Vertrieb irgendwie mitgeben.
Ich merke, sie haben keinen Impact.
Aber sie haben null Impact, sondern wenn ich viele Variablen nehme und am Ende die Variable daneben lege, ich bin 20% teurer als mein Wettbewerb, weil alles andere ist gleich, dann sind sämtliche Variablen völlig egal im Kern, außer diese eine. Das heißt also, nur weil ich viele Variablen habe, heißt das nicht, dass das gut ist. Das ist Feenstaub. Wenn ich in der Lage bin, auf Basis von Echtzeitinformationen eine Echtzeitentscheidung zu treffen, dann bin ich im Kern schon im Vorteil gegenüber jemandem, der täglich auf Basis von aggregierten Daten eine Entscheidung trifft.
Okay. Die häufiges Vertriebsargument, was ja immer wieder genannt wird, ist zum einen das Smart Bidding. Und wirst du gleich mal erklären, was das aus deiner Sicht ist. Und das andere ist das Cross-Device-Tracking. So, das, im Grunde sind es ja beides Attributionsthemen im weitesten Sinne. Das eine eher device-übergreifend, weil natürlich Plattformen in der Lage sind, zu korrelieren, wem sehr wahrscheinlich welches Device gehört. Das Smart Bidding ist ja, so wie ich es richtig verstehe, eine durch künstliche Intelligenz gestützte Attribution, weil mehrere Touchpoints innerhalb der Customer Journey auf einer großen Fallzahl richtig bewertet und ausgesteuert werden können.
Das ist korrekt.
Ist das etwas, was du, wenn du Tests gemacht hast mit eurem Tool zum Beispiel gegen die Google Engine, wo man regelmäßig sagen konnte, ja stimmt, die outsmarten mit ihrem Bidding alle anderen Normal-Tools, die nicht diese Möglichkeiten haben? Oder ist das eher ein durchmischtes Bild?
Also da muss ich tatsächlich sagen, dass mein letzter Stand jetzt ja schon ein kleines bisschen her ist. Mhm. Also das heißt, dass ich da richtig operativ mitgearbeitet habe, das ist ja jetzt zumindest mal im Kopf schon eine ganze Weile her, ja, jetzt im neuen Leben. Und da hat sich sicherlich auch nochmal viel getan. Aber was man auf jeden Fall festgestellt hat, ist, dass die lange Zeit sich ganz, also jetzt am Beispiel Google, dass die sich ganz lange da nicht drum gekümmert haben und dieses Google-eigene Bidding an der Stelle keine Relevanz hatte. Mhm. Das hat auch keiner benutzt und die es benutzt haben, haben schnell damit wieder aufgehört, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und irgendwann haben die entschieden, dass das gut werden soll. Und dann ist das irgendwann auch einer von zwei, drei relevanten Wettbewerbern geworden, auf die wir dann noch getroffen sind. Mhm. Gegen die konnte man dann immer noch gewinnen, aber es ist auf jeden Fall immer anstrengender geworden mit der Zeit. Und es ist auf jeden Fall ein absolut ernstzunehmender Wettbewerb, den auch jeder Advertiser ja mittlerweile irgendwie testet. Mhm. So, muss man ja sagen. Und ja auch zu Recht. So, und am Ende ist das ja eine schwer rationale Entscheidung. Ich probiere A aus, ich probiere B aus und was dann am besten funktioniert hat, das setze ich dann erstmal ein, bis ich wieder einen neuen Test mache.
Hast du das Gefühl, dass das Thema Bidding die ausreichende Aufmerksamkeit von, ist ja super pauschal gefragt, ne? Aber Advertiser an sich haben ja eine ganze Menge Herausforderungen und wir sprechen ja hier auch schwerpunktmäßig dieses Transformationsthema an. Das heißt, Advertiser, die jetzt wie eine HelloFresh oder eine About You schon in so eine hochkompetitive Phase reingewachsen sind auf der Suchmaschine, die haben das sicherlich von der ersten Stunde an irgendwie beherrscht oder zumindest alles dran gelegt, um diese Beherrschung so wahrscheinlich wie möglich zu machen. Aber die Organisationen, die schon eine Geschichte vor der Suchmaschine irgendwie hatten oder vor Paid Search, die tun sich ja teilweise schwerer mit dieser genauen Gebotsbestimmung, mit diesen Millionen von Entscheidungen, die immer ein paar Cent besser gemacht werden können. Hast du das Gefühl, dass du so richtig Gehör gekriegt hast?
Ja, glaube ich tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, das war ein Thema, das ist ja auch eins der frühen Automatisierungsthemen gewesen, was einfach jeder, was auch eine sehr hohe Sichtbarkeit hatte. Wir sind da zwar irgendwie 2014, 15 relativ spät in den Markt erst reinbekommen, aber mein Gefühl war schon, dass das eine hohe Sichtbarkeit hatte und dass die gesagt haben, wir machen das per Hand, dass das immer weniger wurden mit der Zeit. Und ich würde behaupten, inzwischen ist das total Commodity. Da ist eigentlich eher das Risiko, dass das überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, was da passiert. Mhm. Ja, also das Gegenteil
ist. Nicht mehr hinterfragt werden, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt einen Autopiloten dafür und ich muss da jetzt eigentlich keine FTEs mehr ransetzen, die das steuern.
Korrekt, richtig, weil das ist ja nicht nur intelligent, das ist ja sogar künstlich intelligent. Ja, und dann muss das ja gut sein. Also da sehe ich eher die Gefahr des fehlenden Hinterfragens und des fehlenden Austestens. Ne? Also das heißt, ich settle dann bei meinem beispielsweise Smart Bidding, weil mir Google das irgendwie so schön erklärt hat, dass das eine gute Sache ist und verbleibe dann da und verpasse vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal zusätzlich was rauszuholen. Und dabei darum geht es ja bei digitalem Marketing immer. Das ist ja nie fertig. Also jemand, der sagt, wir haben das jetzt hier fertig geklärt, der irrt sich ja schon per Definition, weil sich das immer iterativ weiterentwickeln muss. Also ich glaube, dass das eher der Punkt ist. Momentan, also wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke, ich glaube, so technologisch ist da schon bei vielen vieles durchdrungen mittlerweile. Da kannst du natürlich irgendwie, oder zumindest mal akzeptiert, ich glaube, akzeptiert ist das richtige Wort, dass Dinge technologisch gelöst werden. Auf der anderen Seite geht es jetzt, glaube ich, darum, in weiten Teilen die zu vermittelnde Botschaft genauso schlau zu machen wie den Übermittler der Botschaft.
Ja, nimm mal ein Beispiel dafür. Das ist ja eine perfekte Überleitung in unserem zweiten Teil in weitere Automatisierungsgebiete und auch die Chancen und Grenzen.
Ja, ich glaube zumindest mal mit der Brille, die ich jetzt die letzten Jahre auf hatte, gab es halt einen extremen Technikfokus in vielen Themen. Und ich glaube, das hat nicht ausschließlich was mit meiner Brille zu tun, sondern es gibt so einen Fokus auf Technologien, die es gibt und die Überlegung, wie man die ins Unternehmen implementieren kann, wie man die Aussteuerung dadurch schlauer machen kann, wie man in Echtzeit Entscheidungen trifft, wie man die vielleicht auch optimal trifft in Geburtsprozessen etc. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es relativ wenige Firmen gibt, die tatsächlich ihre Botschaften auch schon genauso schlau gemacht haben, dass sie mithalten können mit der Geschwindigkeit, die ihnen ihre Technologie ermöglicht. Ja, also die nahezu 1:1 Interaktion, oder es ist ja heutzutage fast möglich, so in so eine Art 1:1 Interaktion mit meinem potenziellen Kunden zu treten. Ich brauche bloß eine extreme Breite in meinem Content, in meinem Spektrum an Antwortmöglichkeiten etc., um diese super schlaue Detailaussteuerung auf einzelne Individuen auch inhaltlich so gut zu machen, dass der mir glaubt, dass ich gerade mit ihm vernünftig rede.
Du sprichst auf dieses Dreieck an, ne? Was man aus den First-Party-Data, also überhaupt aus Daten, aus der Exekution, also dem Prozessualen und dem Content. Also das ist ja der einzige wirklich kreative Teil. Ja. Ne? Also muss natürlich mit den anderen zwei Punkten gut zusammengehen, aber das ist ja das, was ich weiß gar nicht, weniger im Zusammenhang mit der Suche, aber sehr stark auch im Digital-Bewegtbild und im Display-Advertising sehr stark diskutiert wird.
Ja, und auch tatsächlich ja nach hinten raus dann, wenn es dann Retention-Prozesse geht und ähnliches und in diesen gesamten Customer-Lifetime-Cycle durch eigentlich zu deklinieren und jemanden, der mein potenzieller Kunde ist oder vielleicht auch schon Kunde ist, tatsächlich technisch schlau, aber eben auch inhaltlich schlau so zu begleiten, dass der nicht nur was bei mir kauft, sondern auch wiederkommt. Da sind wir dann relativ schnell bei dem, was du sicherlich mit dem Manuel Hinz hier regelmäßig diskutierst und ähnliches oder mit dem Florian Heinemann, wo es eben darum geht, dass es ja eigentlich viel schlauer ist, jemanden dazu zu bringen, wieder was bei einem zu kaufen, als ihn immer wieder neu zu akquirieren.
Ja, ich hätte auch gesagt, aber die Bedeutung von intelligenten Content, und ich meine jetzt intelligent in kreativ intelligent und nicht rein über ja. Daten und Aussteuerung intelligenten Content. Das ist ja etwas, was durchaus für die akquisitionsseitige Wertschöpfung genauso für die Retention-Seite gilt. Ne? Weil das, was du vorhin sagtest, ist mir dann nochmal ganz deutlich geworden, diese Prozesse im Bidding auf der Suche haben alle gleiche Zugangsmöglichkeiten, es gibt kein Privileg. Diejenigen, die es dann gut beherrschen, das muss ja nicht nur einer sein, aber die haben dann eigentlich wenig Differenzierungsmöglichkeiten bei gleichen Produkten oder ähnlichen Produkten, vergleichbaren Produkten, vergleichbaren Margen.
Ja, exakt.
Nivelliert sich das alles auf ein gewisses Niveau hin.
Ja.
Der Unterschied in der Kreation und in der Ansprache, früher hat man gesagt, Storytelling, Content Marketing ist ja allgemein etwas, was wieder an Bedeutung erlangt. Aber das geht natürlich auch gerade im Zusammenspiel mit der Automatisierung. Ne?
Ja, exakt. Und die Frage ist, wie kriegt man eigentlich das alles so schlau, dass ich das runterbreche? Ne? Also das heißt, ich als Advertiser, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig eine technische Perspektive, aber ich starte ja typischerweise mit irgendwie so einer Art Persona, der ich gerne was verkaufen möchte, die meine potenzieller Kunde sein könnte. Und was dann an weiten Teilen oder häufig verloren geht, ist dieses Überblenden der Persona ins Individuum. Und das ist ja eigentlich genau das, was Marketing hinten raus dann schlau machen kann.
Das erste, die Persona ist eigentlich nur eine Hypothese und das Individuum ist dann eine Fallzahl 1, die ich dann richtig bedienen muss.
Richtig. Und 1 ist natürlich eine mächtig kleine Kohorte an der Stelle, aber selbst sowas wie Fallzahl 100 ist ja schon, du wirst ja immer als großer Advertiser 100 finden, die sich sehr ähnlich sind. Ja. Und für die kannst du dann natürlich dich optimal aufstellen. Und dieses ganze Thema Personalisierung, Individualisierung und so, das ist ja was, wenn du einmal angefangen hast irgendwie mit diesem Unternehmertum, lässt sich das ja auch nicht wieder los. Das ist was, wo wir jetzt tatsächlich mit so einem ziemlich coolen Team vermutlich demnächst wieder was Neues machen werden. Also wo wir uns tatsächlich mit 4 Professoren zusammengetan haben, 2 von der Freien Universität Amsterdam, einer aus Lüneburg und ich. Und wir überlegen, wie kann man eigentlich diese super schlauen Verfahren eben darauf anwenden, möglichst individualisierte Erlebnisse zu schaffen, und zwar sowohl contentseitig wie aber auch technologisch.
Das ist super spannend. Da müssen ja beide Hirnhälften zusammenarbeiten. Ne? Also die rationale, prozessuale und auch überall, wo ich Kreation brauche, Assoziation, Empathie.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, das ist ja etwas, was viele Advertiser in der Vergangenheit ja schon isoliert beherrscht haben. Ne? Also tolle Kreation, tollen Content, den gab es ja schon in den 90ern. Das prozessuale, automatisierte, richtige Rechnen, richtig aussteuern, das gab es auch. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass das Zusammenwachsen von diesen zwei Bereichen noch nicht das hatte wenig Gravitation zueinander. Ne?
Das hat zumindest auf jeden Fall noch nicht den Endpunkt der möglichen Entwicklung halt erreicht, meines Erachtens nach. Ist natürlich, also wir haben ja auch alle echte Berufe, deswegen hat es jetzt aktuell eher so ein bisschen Hobbycharakter, aber ich habe gerade den Eindruck, dass das ziemlich cool werden könnte, weil das Thema einfach spannend ist und die Leute, die daran beteiligt sind.
Okay, da bin ich gespannt, was und für welche Gewerke werdet ihr das tun? Also wird das ein Thema für die Suche, für Display, oder denke ich da ganz falsch, oder für Retention?
Tatsächlich, genau. Ich sehe das tatsächlich eher im Bereich Marketing und nicht so im Bereich Advertising. Ne? Mhm. Also es geht klar, kannst du auch die Botschaften im Ads-Bereich schlauer machen und individualisierter machen, aber da natürlich auch wieder nur im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und im Search ist halt eben beispielsweise das Keyword, das, auf dem du die Entscheidung triffst, egal wer dieses Keyword gesucht hat, kannst es dann noch weiter runter segmentieren, aber du kriegst es nie auf N gleich 1. Da geht es dann eher in Richtung Weiterverarbeitung in der Customer Journey, Retention etc.
Ist das nicht auch ein Thema für die, also ist das nicht ein klassisches, ein Machine Learning AI Anwendungsfall?
Ja, tatsächlich, der Sanjay ist, also aus Amsterdam, der Kollege, der ist Machine Learning Professor, der hat irgendwie sich schon mit, was ich extrem spannend finde, Predictive Policing beschäftigt. Alleine das wäre wahrscheinlich schon mal...
Erzähl mal, was ist denn Predictive Policing?
Da geht es tatsächlich darum, weiß gar nicht, ob das in Deutschland legal ist, aber die Holländer dürfen sich damit beschäftigen. Es geht tatsächlich darum, die Polizei vorausschauend handeln zu lassen.
Ach, das Minority Report.
Ja, das Minority Report Thema, aber in gut dann an der Stelle, hoffentlich.
Ich verstehe schon.
Ja, das ist auch nur gut gemeint. Oder der andere Kollege hat sich mit Machine Learning in der Intensivpflege beschäftigt, ja, also von Patienten. Mhm. Das heißt, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen wir irgendwie auf dieses Thema. Alle mit so einem sehr klaren Fokus auf Artificial Intelligence und Machine Learning, bloß halt wirklich aus dem Maschinenraum und nicht vom PowerPoint. Und das ist auf jeden Fall allein schon aus der Kombination heraus spannend und muss gut werden. Das müssen wir, glaube ich, absichtlich kaputt machen, wenn es nicht funktionieren soll.
Da bin ich immer total gespannt, was ich da. Aber du sagst, deine Prognose für die Themen Machine Learning, künstliche Intelligenz im Marketing ist vermutlich eine sehr optimistische, richtig?
Ja, ich glaube, das durchlebt natürlich gerade das gleiche Dilemma, das Big Data schon hinter sich hat. Ja, also das heißt, dass
es überhitzt wird.
Ja, dass es einfach auch überstrapaziert ist. Mhm. Ne? Also jetzt hat ja, es gab jetzt ja lange irgendwie diesen Spruch irgendwie, it's artificial intelligence if it's PowerPoint, it's machine learning if it's in R, ja. Mhm. Selbst den Spruch kann mittlerweile jeder aufsagen. Das heißt, also jetzt sagen mittlerweile alle Machine. Das heißt, das ist total overbust, aber das, was da inhaltlich passiert, das wird zwangsläufig, glaube ich, Commodity werden einfach. Also weil da im Hintergrund einfach sehr schlaue Lernprozesse stattfinden, die vorher nicht möglich waren. Und die eben unter anderem beispielsweise diese 1:1 Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen ermöglichen auf einer sehr detaillierten Ebene, die aber auch im Bereich Attribution beispielsweise, da hat sich ja das Rad auch deutlich weitergedreht, was alleine methodisch möglich ist durch die rekurrenten neuronalen Netze. Das ist was meines Wissens nach irgendwie jetzt im freien Markt noch gar nicht angewendet wird. Da kann man also auch mathematisch gerade noch schlauer werden, etc. Also das ganze Thema maschinelles Lernen, das steht noch am Anfang, auch im Marketing.
Aber gibt es nicht auch gerade bei der Attribution natürliche Grenzen, dass der Nutzwert von attribuierten Informationen an Grenzen kommt, weil wir zum Beispiel in Teilbereichen unserer Datenquellen eine sehr, sehr dichte Sicht haben und in anderen Bereichen gar nichts, weil sie entweder offline sind, irgendwelche Brüche haben, die mit Devices oder Walled Gardens zusammenhängen oder beides?
Das ist, glaube ich, da sprichst du einen super guten Punkt an, der auch irgendwie seit 5 Jahren ein guter Punkt ist und einfach nicht aufhört, ein guter Punkt zu sein, weil das ist das Thema Datenqualität und Attribution und auch Datenverfügbarkeit und Attribution. Ich kann noch so schlaue Berechnungen anstellen. Das hilft mir nichts, wenn ich komplett Amazon nicht einblenden kann, wenn das Teil meiner Customer Journey ist beispielsweise.
Ja. Oder die Fußgängerzone. Also das ist auch eine Frage, Datenqualität das eine, ne? Habe ich geringen Einfluss drauf. Mhm. Das andere ist die Erwartungshaltung, was mir Attribution leisten kann. Da habe ich einen Einfluss drauf.
Ja, nee, das stimmt tatsächlich. Und von daher ist es, glaube ich, auch eben, also gute Advertiser, glaube ich, haben verstanden, dass das für sie ein relevantes Thema ist und dass der letzte Klick halt eben nicht ausschließlich ausschlaggebend dafür ist, dass jemand gerade den Porsche gekauft hat. Ja? Gute Advertiser oder richtig gute Advertiser sind sich der Grenzen des Ganzen auch bewusst und da gibt es ja durchaus auch Näherungsmöglichkeiten, das Ganze schlauer zu gestalten. Das wird halt nur unendlich aufwendiger mit der Zeit. Also ja, ich kann User-Journey-Attributionen machen und die kann ich sehr, sehr schlau machen, beispielsweise eben jetzt mit diesen neuen Verfahren, wie wir sie jetzt da einsetzen. Es macht aber, wenn ich verstanden habe, dass mir da an vielen Stellen Daten fehlen, sei es die Fußgängerzone, bleiben wir bei der Fußgängerzone, die kriege ich ja egal, wie gern ich es möchte, irgendwie da nicht rein, flächendeckend. Deswegen lege ich daneben tatsächlich vielleicht nochmal eine Zeitreihenmodellierung, wo ich meine Käufe, es geht ja immer irgendwie auf die Transaktion am Ende des Tages, wo ich meine Käufe nochmal aus dieser Perspektive modelliere, und dann lege ich daneben noch AB-Tests tatsächlich, die beispielsweise räumlich getrennt, um die Fußgängerzone jetzt mal mit abzubilden, plakatiere ich Nürnberg einmal komplett zu und in Hamburg finde ich überhaupt nicht statt. Dann habe ich dann einen sehr soliden Test, was mir das bringt, wenn ich das regional eingrenzen kann, wo meine Transaktionen stattfinden. Wenn ich diese drei Bereiche gut zusammenbringe als Advertiser, dann bin ich, glaube ich, heute so schlau, wie ich werden kann. Wenn ich mir die einzeln isoliert angucke, dann habe ich immer Probleme. Ich habe bei den User Journeys habe ich nicht alle Daten vollständig. Das hilft mir aber schon mal enorm, zumindest was meine Online-Kanäle angeht, schlauer zu werden. Bei den Zeitreihenanalysen kann ich typischerweise, also das ist ja das, was man als Marketing-Mix-Modeling typischerweise irgendwie heute bezeichnen würde, habe ich das Problem, dass ich einfach nicht so wahnsinnig viele Variablen mir angucken kann, weil die Modelle da nicht mehr funktionieren. Und bei diesen AB-Tests, die sind zwar sehr solide, um mir eine einzelne Dimension anzugucken oder zwei Dimensionen, aber es ist halt extrem müßig. Das heißt, da kann ich mir nur die wenigen super wichtigen Dimensionen angucken. Und daraus kann ich mir dann so eine Art Metamodell bauen, das mich dann so schlau macht, wie ich heute werden kann.
Also das ist der Dreiklang aus Attribution, aus AB Tests und Modelings.
Ja, richtig, korrekt, genau.
Okay, du hast vorhin gesagt, Marketing-Nachweis, also die Frage nach Wirkung und Effizienz etc., das ist nie fertig, sondern das kann immer noch ein Stückchen besser werden. Dieser Single Point of Truth, so dass ich in der Lage bin, wirklich Marketing-Entscheidungen wirklich aufgrund einer vielleicht anhand so einer Marketing-Wahrheitsmaschine irgendwie entscheiden zu können, werden wir den jemals erreichen oder werden wir noch nicht mal in die Nähe davon kommen?
Nee, die werden wir, glaube ich, tatsächlich nicht erreichen und auch gar nicht. Und vermutlich kenne ich noch nicht mal alle Gründe heute dafür, warum wir sie nie erreichen werden. Aber es ist ja so dieses, selbst in den operativen Bereichen funktioniert es ja nicht. Ja, also das heißt, selbst im Amazon PPC, selbst im Google PPC, was ja schon extrem hohes einen sehr hohen Reifegrad, was das Thema Automatisierung betrifft, angeht, komme ich nicht umhin, dass mir da nochmal einer drauf guckt und das Ganze kritisch hinterfragt. Ja? Und ich glaube, die Grenzen verschieben sich so ein bisschen. Ich habe ja verschiedene Dimensionen von Informationen in Daten. So, auf der einen Seite habe ich vielleicht beschreibende Daten an der Stelle oder also deskriptive Informationen aus Daten ziehen. Da habe ich keinen Grund mehr, das händisch zu tun. So, also das heißt, wie häufig ist hier heute einer vorbeigegangen? Da kann ich hier eine Kamera aufhängen, die zählt mir das aus, oder ich stelle einen mit einem Ticker hin und vermutlich ist die Kamera der bessere Weg. Ja? Dann gibt es präskriptive Informationen, da überblendet es langsam, aber irgendwann hinten raus, wenn ich bewerten muss, wenn ich entscheiden muss, wenn ich nach vorne gerichtet vielleicht Entscheidungen treffen muss auf meinen Daten, die ich habe, dann ist es dann zunehmend oder bleibt es halt weiterhin beim Menschen. Ich glaube, repetitive Tasks, die werden immer weiter verschwinden, aber alles das, wo Kreativität und Entscheidungen gefragt sind, die nicht auf vollständigen Daten beruhen, da brauche ich dann einen Menschen. Ja, weil ich, selbst wenn ich diese Wahrheitsmaschine baue, wenn ich die am Ende eben nicht mit allen verfügbaren Informationen füttere, dann trifft die halt auf Basis dieser Informationen, die sie hat, die beste Entscheidung, die sie treffen kann, aber sie wird dann trotzdem falsch sein, weil ihr vielleicht zentrale Informationen nicht zur Verfügung stehen. Und der Mensch hat am Ende dann schon noch das Bauchgefühl zu sagen, na ja, der Katalog wird sicherlich auch eine Wirkung gehabt haben.
Mhm. Ja? Also zumindest hat der Mensch eine bessere Kenntnis über die Wahrscheinlichkeit, ob die Daten, wo die Daten vollständiger sind und wo eventuell noch Lücken sind.
Ja, korrekt. Aber es gibt sicherlich viele Tasks, wo es vielleicht auch keinen Menschen mehr verbraucht. Mhm. Sicherlich.
Okay. Das Thema, es gibt auch immer wieder ein Argument, was man hört von, wenn man Nachweismodelle, Attribution und Modelings und Tests etc. und trotzdem immer noch eine relativ große Fehlervarianz vorliegt, dass der Mensch ja auch selbst irrationale Entscheidungsmuster an den Tag legt. Glaubst du daran oder sagst du, nee, das kann ja durch Tests eigentlich immer wieder auf ein Minimum reduziert werden?
Ich glaube ja, also ich glaube nicht an eine fehlerfreie
Gesellschaft. Also die Verhaltensökonomen immer wieder.
Ja, aber ich, also auch grundsätzlich, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter zurückgeht, ja, ich glaube nicht an fehlerfreies Verhalten und ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Mhm. So, also aus Naivität und Fehlern entstehen ja auch mal gute Dinge. So, und Menschen verhalten sich natürlich irrational. Das sind ja auch ganz interessante Diskussionen, die ja dann auch über Marketing hinausgehen. Gestern hatte ich interessanterweise eine Diskussion mit meinem Vater zu selbstfahrenden Autos und dass die voll gefährlich sind, weil die gelegentlich mal den überfallen, wenn du dir wenn du dir dann aber mal die Zahlen dahinlegst, wie viele Leute halt von so einem selbstfahrenden Auto pro 100 Kilometer überfahren werden und wie viele von Menschen, die Auto fahren, pro 100 Kilometer überfahren werden, dann macht die Maschine da schon deutlich weniger Fehler in diesem Autofahren als solches. Also ich glaube, fehlerfrei wird die Welt eh nie werden. Der Mensch trifft irrationale Entscheidungen. Die Maschine trifft falsche Entscheidungen oder vielleicht die bestmöglichen Entscheidungen auf Basis nicht vollständig verfügbarer Daten. Das ist, glaube ich, der richtigere Ausdruck in dem Zusammenhang. Mhm. Und das ist aber auch gut so, dass der Mensch sich teilweise irrational und falsch verhält, weil daraus können halt wieder tolle Dinge entstehen.
Großartig. Ja, wie zum Beispiel Unternehmen.
Und ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall immer wahnsinnig naiv durchs Leben gestolpert und bis jetzt sieht es eigentlich nur schlecht aus.
Ja, dazu gibt es übrigens Forschung, ne? Das kommt aus dem VC-Startup-Bereich, dass viele der Erfolg, auch gerade der erfolgreichen Gründung, niemals stattgefunden hätten, wenn die Gründer nicht eine ausgeprägte Naivität gehabt hätten.
Ja, das kann ich für AdFriends auf jeden Fall so unterschreiben.
Sehr gut. Meine Abschlussfrage. Und gerade jetzt hier, wenn ich es mit einem waschechten Professor zu tun habe, ist natürlich die Frage nach dem, wie hältst du dein Wissen frisch, klingt schon fast trivial, weil das ist ja, du hast ja dein Wissens Zuwachs zum Beruf gemacht, aber wie hältst du gerade auch dein Praxiswissen frisch?
Ja, du hast also in meinem spezifischen Fall, nachdem ich ja erst relativ frisch an der Hochschule bin, zehre ich natürlich noch viel von dem, was ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe und das ist auch noch relativ frisch, aber die Halbwertszeit ist natürlich extrem kurz. Von daher ist es tatsächlich super wichtig, den Kontakt zu halten. Das geht auf zwei Arten oder auf mindestens zwei Arten. Eine Art ist natürlich mit Unternehmen zusammen Projekte zu machen an der Hochschule und dort Interaktion zu haben, dann lerne ich gerade extrem viel von diesen Studis. Das ist also, man denkt ja immer, man wäre genauso alt wie die, wenn man vor denen steht, aber das ist ja überhaupt nicht so. Die sind ja alle geboren, als ich meine Frau kennengelernt habe.
Ja, gerade. Wann hast du deine Frau kennengelernt?
98 und ich glaube, die sitzen ja alle so 96 geboren, die da gerade so vor mir sitzen im Schnitt. Ich habe jetzt gerade eine Studentin beispielsweise, die auch so einen Gründungsinstinkt hat und die erzählt mir immer von ihren Ideen und das sind Sachen, da kommst du gar nicht mehr drauf. Also du hast auf der einen Seite, glaube ich, aus der Hochschule viel Befruchtendes, weil du einfach da viel Zielgruppe auch sitzen hast von digitalem Marketing. Dann ist es natürlich durch ein großes Netzwerk und es ist ja auch gewollt von den Hochschulen, dass du aktiv bleibst. Ja? Okay. Also das heißt eben, diese jetzt mal wieder eine Gründung eben voranzutreiben beispielsweise oder ähnliches, das hilft natürlich. Ich glaube, wenn man in dem Bereich jetzt stehen bleibt, dann wird man da auch schnell lächerlich als Digital-Marketing-Professor.
Ja, stimmt. Die Halbwertszeit hier ist vermutlich nochmal extra,
ja.
extra kurz. Ja. Großartig. Tobias, ganz herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
Ja,
ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Wir setzen das fort mit und ohne Mikrofon. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Top, alles klar, Erik. Danke dir.